Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. And they get another possession. He threw up a shot. Oh! I can't believe it went in! Curry from half court. Oh! He puts it in at the buzzer!
Moinsen und herzlich willkommen zu Folge Nummer 113 des NBA-Podcasts hier at Swish. Zuerst einmal danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser neuen Folge. Themen der heutigen Folge sind erstmal die Flagrant Fouls bzw. die Causa Grayson Allen und dann noch das Hauptthema der Folge, nachdem auch natürlich diese Folge benannt ist, das Dilemma Ben Simmons. Was ist jetzt gerade der Plan der 76ers? Was erwarten sie sich? Wie hilft es nochmal den Sixers? Was haben sie so für Ideen und wird das funktionieren oder eher nicht? Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei dieser neuen Folge.
Here it's Swish.
Wir fangen jetzt erstmal an, wie jetzt gerade eben auch schon im Intro gesagt, mit der Causa Grayson Allen. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, wenn nicht, erkläre ich euch den Vorfall nochmal so ganz, ganz kurz. Im Spiel der Milwaukee Bucks gegen die Chicago Bulls ist Caruso in Richtung Korb gezogen, Alex Caruso von den Chicago Bulls, und wurde dabei relativ rüde gestoppt, ist dann sehr, sehr unsanft auf dem Boden gelandet. Das Foul kam eben von Grayson Allen, der jetzt durchaus dafür bekannt ist, dass er nicht so der allerfairste Spieler ist. Alex Caruso hat sich daraufhin jetzt das Handgelenk verletzt und fällt jetzt die nächsten 6 Wochen einfach mal aus. Das wirft jetzt natürlich mehrere Fragen auf, nämlich was tut die NBA jetzt gerade dagegen? Nun, ihre Idee war jetzt erstmal eine Sperre von genau einem Spiel über Grayson Allen mit zu verhängen und das war es eigentlich auch schon wieder. Natürlich hat er in diesem Spiel einen Flagrant 2 Foul bekommen, durfte also nicht mehr weiterspielen, sondern wurde quasi rausgeworfen. Natürlich auch die völlig richtige Entscheidung. Alex Caruso fällt jetzt, wie gesagt, die nächsten 6 Wochen erstmal mit aus und damit fehlt jetzt natürlich den Chicago Bulls ein ziemlich wichtiger Teil ihrer Bank und vielleicht sogar ein Spieler, den man für den Sixth Man of the Year mit in Betracht hätte ziehen können. Das kann er sich jetzt auf jeden Fall abschminken, denn diese lange Pause wird einfach dafür sorgen, dass da andere wieder mehr in den Vordergrund rücken und dass er es jetzt eben nicht weiter schaffen kann, sich in dieser Position zu behaupten oder überhaupt nochmal in diese Richtung zu kommen, diesen Award gewinnen zu können. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie gerechtfertigt ist jetzt gerade diese Strafe, beziehungsweise was wäre vielleicht eine bessere Idee? Generell muss ich sagen, dass mir diese Strafe viel, viel zu wenig ist, denn letztendlich ist Grayson Allen in gerade dieser Aktion schon so krass reingegangen mit dieser Attitüde, okay, wenn ich jetzt halt nicht den Ball treffe, dann haue ich ihn halt wenigstens um. Ich finde, man sieht es relativ gut in der Slow-Mo-Einstellung, so mit der ersten Hand geht er noch relativ klar in Richtung Ball. Mit Hand Nummer 2 räumt er aber dann einfach komplett nur noch Alex Caruso mit um und nimmt eben breitwillig diese Verletzung einfach mit in Kauf. Es ist quasi ja wie so eine Art fahrlässige Tötung im Prinzip, beziehungsweise einfach fahrlässig generell, jetzt auch ohne das Töten vor allem. Es ist einfach sehr, sehr fahrlässig. Also er weiß einfach, dass das durchaus passieren kann, dass er ihn damit verletzen kann, wenn er ihn eben einfach aus, weiß ich nicht, 1 Meter Höhe, 1,50 Meter Höhe irgendwie zur Seite dreht, dann durch seinen Einsatz mit der Kraft, die er dann eben mit aufbringt. Dann weiß er, dass es eben möglich ist, dass sich der Gegner mit verletzen kann und er nimmt das eben einfach mit in Kauf. Dementsprechend finde ich ehrlich gesagt diese Strafe zu wenig. Die Frage ist jetzt natürlich, was wäre denn eine bessere Strafe? Also ich muss sagen, dass es generell schon ganz gut wäre, wenn man eben erstmal eine längere Strafe jetzt gerade mitfindet. Ich habe auf Twitter, glaube ich, geschrieben, dass es genauso lang sein sollte wie die Verletzung des Spielers. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt wo so ein kleines bisschen Gras noch mit über die Sache gewachsen ist. Aber ein paar Spiele sollten es auf jeden Fall gerade schon sein. Also es müssten schon so 10 Spiele oder ähnliches sein müssen, damit sich einfach Grayson Allen da einfach mal ein bisschen mehr zusammenreißt. Denn wie gesagt, er ist jetzt nicht das erste Mal auffällig geworden, sondern hat im College auch schon damit angefangen, irgendwelche Leute krass zu provozieren oder so irgendwelche zu harten Fouls mit rauszuhauen. Und da muss die NBA jetzt eben einfach aufpassen, dass das jetzt nicht so weiter ausartet. Es gibt natürlich auch andere Spieler, die so ein bisschen dirty spielen, sag ich mal, oder die auch sehr, sehr viel Trash-Talk zum Beispiel mit betreiben und dann eben immer so kleine Sachen machen, immer so ein bisschen nochmal so zur Seite schubsen oder sowas, halt einfach die ganze Zeit einfach im Ohr hängen mit Trash-Talk und da ein bisschen schubsen, hier ein bisschen drücken, drängeln, aber die meisten Spieler, so jetzt wie zum Beispiel jetzt ein Jimmy Butler, der mir da jetzt gleich direkt mit einfällt, sind dann halt trotzdem nicht so, dass sie dann irgendwann so weit sind, dass sie dem Gegner einfach aus der Luft einfach mit raushauen. Und Grayson Allen tut sowas eben. Das finde ich halt irgendwie ein bisschen zu krass. Und ich finde, da muss man eine klare Grenze ziehen zwischen, okay, der Typ provoziert eben oft und versucht eben in den Kopf des Gegners mit reinzukommen. Oder der Spieler versucht eben einfach mutwillig einen anderen zu verletzen oder nimmt es zumindest in Kauf. Und ich finde, genau das ist eben bei Grayson Allen der Fall. Es ist jetzt, wie gesagt, nicht das erste Mal, dass er jetzt gerade so auffällig geworden ist. Das Ding ist, wenn die NBA jetzt erstmal sagt, okay, er fehlt jetzt erstmal ein Spiel, und dann ist er halt wieder da. Natürlich ist das jetzt halt für die Bucks, okay, halt ein Spiel ohne Grayson Allen ist jetzt nicht so die pure Dramatik, sag ich mal. Klar ist er jetzt gerade ein Starter in dieser Saison, aber er ist jetzt eben nicht so der absolut krasse Topstar, der jetzt die komplette Offensive läuft. Ich finde, man sollte halt irgendwie jetzt da einen längeren Zeitraum mit finden, beziehungsweise spätestens, wenn er das dann wirklich nochmal tun sollte, wenn man merkt, okay, er hat daraus nicht gelernt, dass man dann einfach diese Strafen einfach dann verlängert. Und ich finde, das ist dann auch die einzig richtige Entscheidung. Jetzt, wie gesagt, finde ich das eine Spiel immer noch viel zu wenig. Man könnte das locker aufstocken auf mindestens 5 bis 10, für mich jetzt zumindest erstmal. Ich verstehe jetzt allerdings auch die NBA, dass sie jetzt eben sagt, okay, wir wollen jetzt eben nicht dafür sorgen, dass jetzt eben die Milwaukee Bucks jetzt gerade so krass mit beeinflusst werden. Letztendlich hat aber eben Grayson Allen mit seiner Aktion die Playoff-Chancen der Chicago Bulls beziehungsweise die Positionierung der Chicago Bulls für die Playoffs damit einfach mal wesentlich schwerer gemacht, dass er einfach einen sehr, sehr guten Spieler der Chicago Bulls Bank rausgehauen hat. Sehr, sehr schwieriges Thema jetzt auf jeden Fall, dass man jetzt irgendwie anfängt, jetzt keine Ahnung, Grayson Allen jetzt gerade zu beleidigen oder sonst was im Internet oder jetzt auch sonst wo. Das sollte man jetzt natürlich jetzt nicht machen. Das soll jetzt nicht zu einer Hetzjagd aufrufen oder ähnliches. Ich bin einfach nur der Meinung, dass das ein komplett übertriebenes Play war von Grayson Allen, was eigentlich mit mehr bestraft werden müsste als einem einzigen Spiel Sperre. Ihr könnt mir eure Meinung dazu sehr, sehr gerne schreiben, entweder bei Instagram oder bei Twitter oder auch an meine Mail. Jeweils dann eben hier Zwisch oder eben hier zwisch@gmx.de, sollte sich da irgendjemand von euch für interessieren. Also für die Mail-Adresse meine ich jetzt. Ansonsten, ja, eure Meinung interessiert mich auf jeden Fall, gerade wenn es eben um dieses spannende Thema geht. Wie gesagt, ich habe jetzt halt auch schon gesagt, dass ich am Anfang kurz der Meinung war, man sollte ihn einfach genauso lange aussetzen lassen wie jetzt eben Caruso. Letztendlich sind es dann aber eben noch andere Faktoren, die da eben nochmal eine Rolle spielen. Man kann jetzt halt auch nicht immer dann gleich die Verletzung eines Spielers, sag ich mal, dann direkt mit dem Gegner so auseinandersetzen. Es gibt natürlich auch klare Fouls, sag ich, oder Fouls und dadurch dann entstehende Verletzungen, die man jetzt eben nicht so wollte. Mir fällt jetzt zum Beispiel gerade direkt das erste oder das Foul von Danny Green gegen Klay Thompson mit ein. Als Klay Thompson eben einfach in Richtung Korb zieht, Danny Green versucht nur in Richtung Ball zu gehen und Klay Thompson reißt sich dann einfach das Kreuzband dann bei der Landung. Das sind dann eben so Dinger, wo man dann denkt, okay, Unfälle passieren halt. Das große Problem ist dann eben für die NBA, wo ist dann da die Grenze zwischen einem Foul, zwischen einem absichtlichen Verletzen oder zumindest einer fahrlässigen Verletzung und halt einfach einem normalen Basketballplay, was dann irgendwie am Ende ein bisschen blöd aussieht. In diesem Fall war es für mich tatsächlich relativ klar, dass Grayson Allen das, wie gesagt, in Kauf genommen hat. Von daher für mich die Sperre auf jeden Fall zu gering. Sollte man ihn jetzt 6 Wochen sperren, weil sich jetzt Caruso 6 Wochen verletzt hat oder jetzt für 6 Wochen ausfällt, da muss ich jetzt das revidieren, was ich bei Twitter gesagt habe. Nein, er nicht. Aber ein bisschen länger sperren könnte man ihn auf jeden Fall schon. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen richtig schönen fliegenden Übergang in das Hauptthema unserer Folge. Und zwar die Causa Ben Simmons. Wir fangen erstmal jetzt gerade ganz kurz damit an, die Philadelphia 76ers erstmal ein kleines bisschen mit auseinanderzunehmen. Die stehen jetzt nämlich gerade auf Rang 6 in der Eastern Conference mit einem Rekord von 27-19. Haben allerdings zum Beispiel noch 3 Spiele weniger als die Milwaukee Bucks, die bei 30-19 stehen, könnten also theoretisch, wenn sie alle 3 Spiele, die sie jetzt noch weniger hätten als die Bucks, gewinnen, ebenfalls bei einem 30-19 stehen und wären dann eben punktgleich oder bilanzgleich mit dem aktuell 4. der Eastern Conference. Ich habe ja beim letzten Mal schon erklärt, dass die Eastern Conference gerade sehr, sehr knapp ist und die Philadelphia 76ers sind eben eins dieser Teams, die einfach da oben mit unter den Top 6 mit drin sind. Die Philadelphia 76ers spielen bislang einfach eine überraschend gute Saison. Sie spielen eine sehr, sehr langsame Pace, nämlich die 5. langsamste der Liga, haben eine gute Offense, 10. was das Offensivrating angeht und 11. im Defensivrating. Das heißt, sie sind sehr, sehr ausgeglichen, sie sind sowohl offensiv als auch defensiv gut und spielen eben durchaus kontrolliert. Vor allem sind sie einfach, was ihre Würfe angeht, schon relativ effizient. Sie haben die 11. beste Feldwurfquote der gesamten Saison oder der gesamten Liga und die 12. beste Dreierquote. Insgesamt, was die Freiwürfe angeht, stehen sie sogar auf Platz 3. Und dann führt es eben dazu, dass dieses Team aktuell einfach eine richtig, richtig gute Saison spielt. Und das, obwohl eben mit Ben Simmons eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Charakter in dieser Mannschaft fehlt, nämlich eigentlich der zweite richtige Star. Das liegt vor allem auch daran, dass Joel Embiid einfach eine unglaublich dominante Saison spielt. Er liegt jetzt schon bei 29 Punkten, 11 Rebounds und 4 Assists. Das ist natürlich unglaublich stark, vor allem wenn man sich dann dazu noch anguckt, dass er eben 50% seiner Würfe trifft und 39% seiner 3,5 Dreierversuche. Joel Embiid ist einfach jetzt gerade wieder so dominant unterwegs, wie er es eben sein könnte, wenn er einfach immer dauerhaft fit wäre. Es wirkt jetzt gerade so, als wäre er es komplett. Und ja, seine Stats gehen jetzt immer weiter nach oben. Im Januar liegt er jetzt bei 34 Punkten, 10,5 Rebounds und fast 5 Assists bei 55% aus dem Feld. Das ist einfach eine überragende Statistik oder es sind überragende Statistiken. Dazu holt er eben nochmal ganz entspannt in den 11 Spielen bislang im Januar 14 Blocks. Ist also auch defensiv einfach wieder voll am Start. Und das macht ihn eben einfach so unglaublich gut. Das Offensive und auch das Defensive, dass er es eben beides gut beherrscht. Er ist einfach immer in der Lage, da einen guten Impact zu machen. Danach haben wir natürlich dann noch Spieler wie Tobias Harris, Tyrese Maxey, Seth Curry oder auch Shake Milton, die jeweils alle noch über 10 Punkte scoren. George Niang kommt dann nochmal mit dazu, der fast 39% seiner Dreier trifft. Furkan Korkmaz holt nochmal 9 Punkte pro Spiel. Danny Green spielt jetzt zumindest auch langsam wieder, jetzt gerade ein paar mehr Spiele. Was so ja, seine Quoten angeht, geht es jetzt auch wieder leicht nach oben. 38% Dreierquote, völlig in Ordnung. Andre Drummond ist noch als Backup-Center mit da. Matisse Thybulle ist dieser krasse Defensivspieler einfach nochmal mit von der Bank. Und dann hat man einfach schon einen sehr, sehr ordentlichen Kader nochmal mit zusammen. Trotzdem fehlt eben eigentlich so dieser zweite Star. Tobias Harris ist ein Spieler, der durchaus, glaube ich, eigentlich mehr im Tank hätte als eben diese 18,2 Punkte, die er jetzt gerade mit auflegt. Seine Effizienz in dieser Saison ist aber, ja, zumindest jetzt in Ordnung, war aber auch schon mal wesentlich höher in seiner Karriere, gerade eben so in den letzten Jahren vor allem. Im letzten Jahr jetzt zum Beispiel hat er 19,5 Punkte aufgelegt und hat genauso viele Würfe genommen wie jetzt. Liegt einfach daran, dass er in der letzten Saison noch 51% seiner Würfe getroffen hat, sowie 39% seiner Dreier. Dieses Jahr ist er jetzt eben bei 46% aus dem Feld und 31% Dreiern. Da ist er also einfach ein kleines bisschen mit runtergegangen. Insgesamt wäre er aber schon durchaus in der Lage, so auf 20 Punkte oder sowas Ähnliches mit hochzuschrauben, wenn es jetzt gerade von ihm verlangt werden würde. Da bin ich mir tatsächlich ziemlich sicher. Wie gesagt, so seine Effizienz in dieser Saison ist noch nicht ganz überragend. Aber es gibt eben noch sehr, sehr andere und vor allem ziemlich effiziente Spieler. Tyrese Maxey jetzt gerade zum Beispiel, der eigentliche Ben Simmons-Ersatz, der jetzt gerade in seiner zweiten Saison erst 16,7 Punkte sowie 4,5 Assists mit auflegt und dazu fast 41% seiner Dreier trifft. Das wäre eben das, was wir letztes Jahr noch als seine große Schwäche noch gesehen haben, den Dreier, den Wurf. Das scheint er jetzt gerade sehr, sehr gut und stabilisiert zu haben. Auch hier, er nimmt jetzt nur in Anführungsstrichen 3,5 Dreier pro Spiel, aber trotzdem sind 40,7% eben sehr, sehr ordentlich. Dazu hat man nochmal mit Seth Curry einen richtig, richtig guten Scharfschützen nochmal mit am Start, der 16 Punkte beisteuert und auch über 50% aus dem Feld. Dazu dann noch fast 42% von draußen bei 5,5 Versuchen im Schnitt. Einfach überragend. Dann haben wir eben noch einen Shake Milton, der auch ein sehr, sehr ordentlicher Scorer ist, auch wenn in dieser Saison die Effizienz noch nicht wirklich da ist, mit nur 43% Feldwurfquote. Furkan Korkmaz ist eben noch nicht so wirklich gut drin. George Niang trifft seinen Dreier, Danny Green trifft seinen Dreier ganz gut und verteidigt vor allem. Und Andre Drummond und Matisse Thybulle sowie Isaiah Joe komplettieren dann quasi so diese Rotation, die sie fahren, nämlich so eine Elfmann-Rotation. Isaiah Joe mit insgesamt aber nur noch 4 Punkten im Schnitt, spielt eben auch nur 12,5 Minuten. Das ist jetzt nicht so wirklich viel. Von daher, ja, kann man ihn trotzdem mal mit erwähnen, spielt jetzt aber eben nicht so die riesengroße Rolle. Das tun nämlich nur die ersten 10 Spieler, die ich jetzt gerade alle schon mal so ein kleines bisschen mit erläutert habe. Die Philadelphia 76ers sind also trotz dieses, ja, ich sag mal schon, dezimierten Kaders und vor allem eben, ja, also ohne den Zweitstar, trotzdem drauf und dran eine sehr, sehr gute Saison mitzuspielen. Jetzt hat man erst verlauten lassen, dass man auch bis nach der Saison warten würde, bis man Ben Simmons tradet. Und das wirft jetzt natürlich für mich einige Fragen auf, nämlich vor allem, ist das denn so wirklich sinnvoll? Ich habe mir das Ganze jetzt mal so ein kleines bisschen mit angeguckt und ich dachte mir, eigentlich nicht wirklich, denn dieses Jahr ist der Osten tatsächlich ziemlich offen. Wir haben sehr, sehr viele Teams, die guten Basketball spielen. Wir haben die Heat, die Bulls, die Nets, die Bucks, die Cavs und dann eben die 76ers, die alle einen richtig, richtig guten Rekord haben. Dahinter dann nochmal die Charlotte Hornets, die auch noch sehr, sehr ordentlich am Start sind mit 26-21. Trotzdem gibt es aber jetzt gerade auch kein Team, was so wirklich, wirklich vorne weggeht, wo man sich jetzt so denkt, boah, das Team ist jetzt richtig unschlagbar. Natürlich hat man erstmal die Brooklyn Nets, wo man sich das denken könnte, aber gefühlt spielen die ja nie zusammen, alle drei. Also Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, irgendwie ist ja einer immer mindestens nicht mit dabei. Die Miami Heat sind jetzt natürlich gerade komplett auf dem Vormarsch, stehen jetzt eben 7-3 aus den letzten 10. Das habe ich euch auch vor der Saison schon gesagt, dass das ziemlich krass werden kann, wenn die alle fit sind. Aber auch hier wieder, wenn die alle fit sind. Bam Adebayo hat jetzt einiges an Spielen verpasst. Und auch da können natürlich Verletzungen nochmal eine große Rolle spielen. Bei den Chicago Bulls dasselbe. Jetzt fährt Alex Caruso erstmal mit außen. Sehr, sehr wichtiger Spieler von der Bank. Aus den letzten 10 Spielen wurden jetzt nur 3 gewonnen. Und dann hat man noch so dieses große Damoklesschwert Playoffs. Denn da lief es ja für die Bulls. Also da lief jetzt erstmal schon mal lange gar nichts, weil sie einfach nicht drin waren. Und dann haben sie jetzt auch noch so Spieler, wie jetzt zum Beispiel so ein DeMar DeRozan, der jetzt in den Playoffs nicht so wirklich abgeliefert hat. Und da muss man eben gucken, okay, konservieren sie diese Leistung denn auch nochmal für die Playoffs oder schaffen sie das nur in der Regular Season? Dann haben wir, wie gesagt, die Brooklyn Nets, hatte ich gerade schon gesagt, die Milwaukee Bucks, die natürlich mit ihrer Big Three richtig, richtig gut unterwegs sind, aber auch hier wieder nur, wenn die alle fit sind. Es fällt irgendwie einer aus und dann merkt man schon, okay, bei den Bucks wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Auch hier 5-5 aus den letzten 10 ist jetzt erstmal nicht so wirklich überragend. Dafür haben sie jetzt eben die letzten 3 Spiele wieder gewonnen. Sie sind die Champion aus dem letzten Jahr, also auch das wird super spannend. Die Cleveland Cavaliers, das Überraschungsteam der Saison und jetzt auch hier wieder quasi keine Playoff-Erfahrung. Klar hat Jared Allen schon mal Playoffs gespielt, aber zum Beispiel Darius Garland bislang noch gar nicht. Und Colin Sexton, sollte er dann zu den Playoffs überhaupt wieder fit sein, nicht. Isaac Okoro und so weiter und so fort. Das sind alles Spieler, die in den Playoffs bislang noch nicht gespielt haben. Auch ein Lauri Markkanen zum Beispiel nicht. Und dann ist das auch wieder ein großer Faktor, der da eine Rolle spielt. Fast dasselbe übrigens auch bei den Charlotte Hornets. Mit LaMelo Ball hat man zum Beispiel jetzt gerade jemanden, der nicht in den Playoffs war, bin ich gerade der Meinung, letztes Jahr. Ich glaube, sie haben es nicht geschafft. Oder haben sie es geschafft? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ging es dann nicht so wirklich lange, sagen wir es so. Also LaMelo Ball, Bridges, Terry Rozier hat noch ein bisschen Playoff-Erfahrung, Gordon Hayward hat ein bisschen. Natürlich ist es immer noch ein sehr, sehr junges Team und da ist auch immer noch so ein bisschen Upside nochmal mit dabei. Bei den 76ers, jetzt eben gerade auf Platz 6, sieht das eigentlich anders aus. Die waren letztes Jahr schon in den Playoffs, waren auch ja eigentlich in einer ganz guten Position, sind dann eben trotzdem in den Conference Semifinals rausgeflogen gegen die Atlanta Hawks. Und das eben auch, weil Ben Simmons richtig, richtig doll gestruggelt hat. Jetzt wollen sie eben überlegen, okay, wir wollen jetzt Ben Simmons noch behalten bis mindestens Ende des Jahres, um ihn dann gegen James Harden zu traden. Und da stellen sich mir jetzt erstmal mehrere Fragen und die größte ist, warum sollten die Brooklyn Nets das bitte machen? James Harden hat jetzt gesagt, ja, er würde, er könnte sich eventuell vorstellen, dass er da dann wechseln möchte, dann nach dieser Saison. Das ist ja auch schön und gut, aber so richtig überzeugend tut es mich ehrlich gesagt nicht. Denn, ich sage es einfach so, wie es ist, James Harden ist der wesentlich bessere Basketballer als Ben Simmons. Natürlich brauchen die Brooklyn Nets jetzt kein wirkliches Spacing mehr. Sie brauchen jetzt nicht so unbedingt jetzt gerade diesen Scorer und so dieses Playmaking-Ding würde ihnen eigentlich nochmal gut tun, wenn nicht einfach James Harden schon ein verdammt guter Playmaker wäre, der dann zudem noch wesentlich mehr Würfe einfach nochmal mitbringt und nochmal ein ganz, ganz anderes Selbstverständnis, eine viel, viel größere Erfahrung und eben auch einfach so gefühlt einfach keine Angst. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber wenn man sich so letztes Jahr Ben Simmons mit angesehen hat in den Playoffs, er wirkte zwischendurch einfach komplett verunsichert, hat quasi keine Würfe mehr genommen, war einmal quasi frei durch, hätte danken können, hat ihn aber nochmal rübergelegt, weil er nicht selber geworfen hat, weil er irgendwie Angst hatte, daneben zu werfen. Er hat seine Freiwürfe nicht getroffen, wurde eben dann mit in den Medien kritisiert und hat es einfach dann nicht geschafft, das wirklich dauerhaft gut hinzubekommen. Und jetzt ist dann natürlich die Frage, warum sollten dann bitte die Brooklyn Nets einen ihrer 3 Starspieler traden gegen einen Spieler, der in den letzten Playoffs 6 Freiwurfversuche hatte in den Playoffs und 34% davon getroffen hat, der insgesamt 12 Punkte, 8 Rebounds und 9 Assists aufgelegt hat. Natürlich sind es gute Zahlen, aber das ist doch nicht annähernd das, was ein James Harden dir geben kann, allein schon von der offensiven Produktion her. Klar ist Ben Simmons ein wesentlich besserer Verteidiger, aber umso länger er jetzt aussetzt, umso geringer wird auch eigentlich dann sein Trade-Wert. Und das ist einfach ein großer Faktor, den man hier einfach überhaupt nicht unterschätzen darf. Umso länger dieser Spieler nicht gespielt hat, umso mehr fällt er natürlich auch im Wert. Ihr seht es ja jetzt schon einfach jetzt gerade so ein bisschen, oder man vergisst es auch einfach dann so ein kleines bisschen. Wenn die Spieler einfach eine richtig gute Saison haben am Anfang, wie jetzt zum Beispiel Steph Curry, und dann auf einmal nicht mehr so gut sind und das ist jetzt halt, keine Ahnung, über so 10, 11, 12 Spiele, wiegen diese 10, 11, 12 Spiele so viel mehr als die ersten 30 Spiele, die überragend waren. Man ist in der NBA dadurch, dass eben so viele Spiele sind, immer so krass einfach auf den letzten Faktor, sag ich mal, mit eingestellt. Man guckt immer, okay, was hat denn der Spieler in den letzten 3 Spielen gemacht oder im letzten Spiel, in den letzten 5 Spielen meinetwegen. Und umso länger die letzten Spiele des Ben Simmons her sind, die jetzt nicht mal wirklich gut waren, umso geringer wird doch sein ganzer Trade-Value. Und das macht mir persönlich aus 76ers Sicht ganz schön Sorgen. Die NBA Trade Deadline ist jetzt am 10. Februar, das heißt, man hat jetzt noch in etwa 2 Wochen noch mit Zeit. Man hat jetzt, wie gesagt, gesagt, ja, wir würden jetzt halt auch jetzt gerade warten bis zur nächsten Saison, aber ich frage mich, warum? Man hätte vielleicht jetzt endlich mal die Möglichkeit, wenn man jetzt einen Trade durchzieht von Ben Simmons gegen einen anderen Spieler, jetzt schon in dieser Saison durchaus wichtig, durchaus guter Contender zu sein. Man hat eigentlich alle anderen Puzzlestücke doch jetzt gerade beisammen. Du hast mit Joel Embiid einen Typen, der dominieren kann. Ein Center, der sowohl offensiv als auch defensiv gut ist. Du hast mit Tobias Harris eigentlich den perfekten Typen, den perfekten Glue-Guy, so, der so als dritte Option im Angriff wunderbar funktioniert, der sich selber einen Wurf kreieren kann, der es aber eben auch schafft, für andere ab und zu mal einen Wurf zu kreieren, eben mit fast 4 Assists nochmal mit im Schnitt. Der einfach sehr, sehr vielseitig einfach ist in dem, was er macht, der ein sehr, sehr guter Scorer ist, der auch ein effizienter Scorer ist, wenn er die Möglichkeiten dazu bekommt. Und dann kannst du Tyrese Maxey auf die Bank ballern, hast dann einen überragend starken Six-Man am Start, der jetzt gerade eine richtig, richtig gute Saison spielt, der sich gut fühlt in seiner aktuellen Rolle. Du hast noch mit Seth Curry nochmal einen Typen, der ein absoluter Scharfschütze nochmal mit ist und mit Danny Green nochmal einen 3&D-Guy. Du hast ein quasi perfektes Team außenrum. Du hast noch Shooter von der Bank, du hast noch Scorer von der Bank, du hast noch mit Andre Drummond und Matisse Thybulle Verteidiger von der Bank, also eher mit Matisse Thybulle, mit Andre Drummond, aber zumindest nochmal ein Big Man, der zumindest relativ gut noch funktioniert diese Saison. Und das sind doch dann so viele gute Faktoren. Du hättest dann eine brutal gute 10-Mann-Rotation oder 11-Mann-Rotation, wenn du es schaffst, Ben Simmons jetzt nochmal wegzutraden. Die Frage ist, wen holst du jetzt gerade nochmal mit dafür, auf welcher Position besserst du nochmal mit nach? Ich würde jetzt persönlich erstmal immer noch sagen Point Guard, also halt vielleicht versuchen, ihn für einen Guard wegzutraden, dass eben Tyrese Maxey von der Bank kommen kann. Das wäre jetzt so meine Möglichkeit oder halt zumindest einen, der das Playmaking einfach zumindest übernehmen kann oder sich dann zumindest teilen kann. Man könnte zum Beispiel auch einen Seth Curry dann wieder von der Bank bringen, wenn man sich jetzt zum Beispiel CJ McCollum jetzt nochmal mitholen könnte, wenn das noch eine Möglichkeit wäre. Und so weiter und so fort. Man hätte sehr, sehr viele Möglichkeiten, auf welchen Positionen man nochmal nachrüsten könnte, müsste. Man könnte natürlich, oder man sollte sich natürlich jetzt gerade keinen Center holen oder generell auch keinen Big Man, denn Joel Embiid ist halt schon mit da. Du hast mit Tobias Harris eben so ein Power Forward eher, also das heißt, du versuchst es vielleicht so auf den Positionen 1 bis 3. Das wären jetzt so die Positionen, wo ich jetzt sagen würde, okay, da könnte man vielleicht nochmal einen gebrauchen. Wenn man natürlich groß spielen möchte, könnte man natürlich auch mit Tobias Harris auch auf der 3 spielen und dann noch mit einem 4er, aber jetzt wahrscheinlich wird es dann eben eher ein Guard wahrscheinlich dann sogar werden. Und da gäbe es doch eigentlich nochmal genug Möglichkeiten. Gerade zur Trade Deadline ist es ja auch immer so, dass super viele Teams extrem aktiv werden. Die Los Angeles Lakers jetzt zum Beispiel werden auf jeden Fall irgendwas jetzt gerade mit abgeben wollen. Die wollen ihr Team jetzt gerade komplett nochmal mit umstellen. Die Frage ist jetzt natürlich, haben die Lakers irgendwas oder irgendjemanden, mit dem jetzt die 76ers was anfangen könnten? Russell Westbrook ist, glaube ich, jetzt nicht so die richtige Alternative. Und ich denke mal, so die anderen Spieler helfen dem Team jetzt nicht wirklich weiter. Aber trotzdem wollte ich jetzt einfach nur damit anbringen, es gibt genug Teams, die eben zur Trade-Deadline nochmal versuchen, sich entweder zu verbessern oder natürlich auch andere Spieler oder andere Teams, die einfach nochmal versuchen, ihre guten Spieler, sag ich mal, noch mit loszuwerden. Und das dann vielleicht dann ihre Spieler dann gegen Picks einfach dann zum Beispiel abgeben würden. Und vielleicht schafft man es ja dann einfach, sich für Ben Simmons einfach einen richtig, richtig guten Spieler zu holen oder auch 2 gute Spieler nochmal meinetwegen nochmal mit für die Rotation oder irgendwie so guten Trade nochmal mit einzufädeln, dass man einfach als Team vor allem in der Spitze nochmal ein bisschen stärker wird. Die Breite passt eigentlich schon, die brauchen wir jetzt nicht mehr so unbedingt, aber so ein Trade gegen einen richtig, richtig ordentlichen Zweitstar, das wäre schon richtig, richtig Premium aus Philadelphia 76ers Sicht. Und deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum dieses Team jetzt versucht zu warten. Ben Simmons hat in seinen besten Saisons natürlich guten Basketball gespielt. Das will ich jetzt auch gar nicht jetzt hier von der Hand weisen. Er hat immer so in Richtung, also in seiner ersten Saison, direkt in seinem Rookie-Jahr 16 Punkte, 9 Rebounds und 8 Assists mit aufgelegt. Danach 14, 7 und 6. Jetzt in der letzten Saison wieder 12, 8 und fast 9. Spielt dann dazu noch eine überragende Defense und das ist ja auch gut. Trotzdem ist er eben nicht annähernd auf dem Level wie jetzt gerade ein Spieler, den du jetzt eigentlich nochmal bräuchtest für die 76ers. Er wird jetzt auch für die Sixers nicht mehr spielen. Und dementsprechend gibt es eigentlich nur eine Variante, Trade. Und jetzt ist eben die große Frage, jetzt oder dann eben später. Und wie gesagt, umso länger man wartet, umso mehr wird sein Trade-Wert in den Keller gehen. Dementsprechend ist für mich die Antwort ganz klar, jetzt. Versuch so schnell wie möglich, aber dann spätestens zur Trade-Deadline, einen Partner zu finden, einen Trade-Partner für Ben Simmons. Ben Simmons ist natürlich jetzt, wie gesagt, kein Superstar-Spieler mehr, in Anführungsstrichen, vielleicht. Denn er war ja auch schon mal All-Star, er hat schon mal gezeigt, dass er das einfach kann. Er war sogar schon dreimal All-Star insgesamt. Und mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass ich gerade die Stats aus den Playoffs jetzt gerade vorgelesen habe, aber es ist erstmal nicht so wichtig. Ihr seht trotzdem, der Typ ist verdammt gut, der Typ ist unglaublich vielseitig und er war jetzt, wie gesagt, schon dreimal All-Star in seiner Karriere. Es muss ja wohl irgendwie möglich sein, den wegzutraden. Natürlich wirst du jetzt keinen überragenden Spieler jetzt gerade mal mit zurückbekommen. Du wirst ihn jetzt nicht traden können gegen Anthony Davis oder sowas in der Art. Trotzdem wirst du ihn nochmal traden können gegen andere Spieler, die dir vielleicht nochmal weiterhelfen oder gegen einen anderen Spieler. Wer das jetzt ist, ob das jetzt wirklich ein CJ McCollum zum Beispiel jetzt gerade sein kann oder weiß ich nicht, meinetwegen auch ein Buddy Hield, keine Ahnung. Das ist ja dann glücklicherweise auch nicht meine Aufgabe, sondern die des 76ers GMs. Ich würde halt einfach nur sagen, versucht es bitte jetzt so schnell wie möglich, bevor eure Chance weg ist, ihn nochmal für ihn nochmal ganz gut wegzutraden, was einfach sein Trade-Value mit angeht und bevor diese Saison vorbei ist. Denn wie gesagt, die 76ers sind jetzt nicht mehr im Rebuild. Die 76ers haben jetzt endlich mal die Möglichkeit, mit einem sehr, sehr ausgeglichenen Team, sowohl was die Jung- und Altstruktur angeht, sowohl die Altersstruktur, als auch den ganzen Spielstil, wirklich, wirklich Radau zu machen in den Playoffs. Und ich weiß, wir sagen das jetzt auch schon seit Jahren und ich auch. Ich habe auch letztes Jahr gedacht, die schlagen zum Beispiel nochmal mit die Hawks. Aber jetzt in diesem Jahr, finde ich, ist es nochmal krasser. Joel Embiid scheint noch fitter zu sein. Tyrese Maxey hat nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Seth Curry ist noch effizienter. Und das ist doch jetzt gerade die riesen, riesen Möglichkeit, um jetzt wirklich mal einfach richtig Stress zu machen und jetzt einfach mal drauf zu gehen und den Osten jetzt endlich mal zu gewinnen und diesen Prozess endlich mal zu completen. Das ist jetzt gerade eure Chance, Philadelphia 76ers. Tradet jetzt Ben Simmons und holt euch den Spieler dazu, der zu Joel Embiid passt, der in eure Teamstruktur mit reinpasst und der vom Alter her ganz gut passt. Wartet nicht zu lange, denn dann ist eure Chance vielleicht vorbei. Ansonsten war es das jetzt auch schon mit meiner Einschätzung zu den Themen Grayson Allen und eben Ben Simmons, zum Dilemma Ben Simmons, muss man ja fast schon sagen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei dieser Folge. Macht wirklich einfach immer wieder Bock, sich mit solchen Theorien einfach auseinanderzusetzen. Wofür könnte man ihn vielleicht traden? Was bräuchten die Sixers noch? Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall kennt ihr jetzt meine Meinung. Ich würde eure auch sehr, sehr gerne noch wissen. Schreibt mir gerne bei Instagram oder bei Twitter eure Nachrichten dann dazu. Ansonsten wünsche ich euch erstmal eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann wieder am Samstag. Bye!
Hear it swish.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.